Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich bin heute zu Gast bei der Geigerin Antje Weiters hier in Potsdam. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne.
Wir sitzen jetzt hier sehr schön in einer Wohnung mit Blick über die Waldstadt von Potsdam, hier am Waldesrand tatsächlich. War das eigentlich eine bewusste Entscheidung, aus Berlin rauszuziehen nach Potsdam für dich als gebürtige Brandenburgerin oder siehst du dich als Vorort-Berlinerin?
Oh, da muss man aufpassen, was man sagt. Also ich fühle mich schon richtig als Potsdamerin jetzt, nach 20 Jahren. Ich bin jetzt 20 Jahre hier. Und ob das eine bewusste Entscheidung war? Eher nicht. Ich habe einfach ein Haus gesucht. So einfach ist das. Und dann habe ich im Berliner Norden geschaut, weil ich dort lange, lange Jahre gelebt habe. Da war aber nichts. Und dann hat mir ein Freund gesagt, schau dir doch mal das Haus in Potsdam an. Grundstück könnte man teilen. Und dann bin ich hierher gefahren und habe gesagt, das Grundstück teilen kommt gar nicht in Frage. Es ist herrlich in dieser Größe auch. Direkt am Wald und dann ging das so langsam los im Kopf, warum eigentlich nicht Potsdam? Und inzwischen fühle ich mich wahnsinnig wohl hier und natürlich, das halbe Herz hängt immer noch an Berlin, ganz klar.
Es ist ja schön, dass es heute überhaupt klappt, dass wir uns hier treffen können. Ich hatte gedacht, die Musikerinnen können im Moment keine Konzerte geben, sitzen zu Hause, sind froh, wenn sie Besuch kriegen. Und dann habe ich gehört, bei dir war das anders. Du bist gerade aus Holland zurückgekommen und hast da tatsächlich ein Konzert geben können.
Ich habe sogar zwei verschiedene Konzerte geben können. Ja, die Holländer sind ein bisschen offener anscheinend. Es dürfen 30 Leute rein. Das ist auch lustig in einem Saal von 1000. Aber es ist Publikum da. Und ich habe zwei verschiedene Programme gespielt. Einmal Solo und einmal mit Orchester. Und es hat riesig Spaß gemacht, weil es ja das, was uns allen fehlt. Also ich unterrichte ja auch. Es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit Zeit habe. Aber selbst spielen und vor allem für Publikum spielen ist schon nochmal was anderes.
Auch nur für 30 Leute?
Das ist völlig wurscht, weil es entsteht auch mit 30 Leuten, entsteht diese Energie und diese Intimität, die man einfach braucht. Also es ist, und natürlich Livestream, das heißt, man hat immer Stress. Viel mehr Stress, als wenn der Saal voll ist.
Vielleicht mal kurz auf deine Karriere zu sprechen zu kommen. Die meisten Karrieren beginnen ja für Geiger und für Pianisten, die dann irgendwie so in der Weltspitze landen, mit einem großen Knall, mit einem Wettbewerbsgewinn. Dann ist man auf der großen Bühne und dann sieht man, reicht das irgendwie für die über Jahre oder eben nicht und die Menschen verschwinden dann wieder. Bei dir war das anders. Du hast so auch Wettbewerbe gewonnen, Josef-Joachim-Wettbewerb oder den Bach-Wettbewerb in Leipzig. Aber trotzdem kannte man nicht lange Zeit nur so als Kammermusikerin. Dann irgendwie so als Geheimtipp, zumindest kam das bei mir so an. Und dann irgendwann plötzlich warst du immer häufig auf der großen Bühne und war es dann wirklich in der Weltspitze. War das so geplant oder war das gut so?
Kann man das planen? Also es war sicher gut so, weil es für mich passt. Und ich hatte auch so meine diversen Krisen in meinem Leben, auch was die Geige anging und Nervosität und solche Geschichten. Ich hatte schon auch damals ziemlich viele Chancen, 91 nach dem Hannover-Wettbewerb. War aber, glaube ich, einfach noch nicht weit genug, um dann durchzustarten mit mir selbst. Das hat gar nichts so mit der Umwelt zu tun, sondern einfach mit mir selbst. Und insofern bin ich einen etwas langsameren, aber vielleicht dafür auch gesünderen Weg gegangen.
Und wie sieht es heute aus? Machst du alles gleich gern, Kammermusik und mit Orchester zu spielen und auch mal Solo zu spielen, was du ja auch machst? Oder ist die Kammermusik immer noch eigentlich die Leidenschaft?
Für mich ist das immer so wahnsinnig schwierig, das zu unterscheiden. Weil also entweder man ist ein guter Musiker, der kommuniziert mit anderen, oder man ist es nicht. Für mich ist mit Orchesterspielen auch eine Form des Miteinanders. Und im besten Falle, wenn man dann einen richtig tollen Dirigenten hat, kann man sich auch gegenseitig wirklich motivieren und inspirieren. Und insofern sehe ich so einen Riesenunterschied da nicht für mich. Insofern mach alles gerne. Ich will mich auch nicht festlegen lassen, das wollte ich noch nie. Hm.
Wie ist denn das eigentlich, die neueste CD von dir ist ja das Triple-Konzert von Beethoven. Ja. Also das Konzert für Violine, Violoncello und Klavier und Orchester von Ludwig von Beethoven. Aufgenommen mit Martin Helmchen, Marie-Elisabeth Hecker und Andrew Manzi als Dirigent.
Ne? Nee, das Triple-Konzert haben wir ohne Dirigenten machen müssen. Weil wir haben nämlich zu fünf, muss man in dem Fall sagen, also wir drei, Andrew und das Orchester haben keinen Termin zusammengefunden.
Das Orchester ist NDR Radio Philharmonie?
Nee, DSO.
Ach, DSO.
Deutsches Symphonieorchester, genau. Und dann war die Idee, was machen wir jetzt? Und dann hat Andrew gesagt, na, dann macht's doch alleine. Da habe ich erstmal gedacht, oh Gott, alleine, ohne Dirigenten. Ich mache das zwar häufiger, aber da hatte ich dann doch Manschetten. Aber irgendwie haben wir gesagt, wir schaffen das. Und umso näher die Aufnahme kam, umso mehr kamen die Bedenken zurück. Aber letztendlich war das eine super Erfahrung. Das Orchester war sehr, sehr unterstützend und motivierend und haben toll gespielt. Also insofern sind wir alle ganz glücklich mit dem Ergebnis.
Aber trotzdem hat dann einer oder eine den Hut auf, was so Einsätze gibt und sonstige Sachen und Tempi und sowas ähnliches. Macht das der Pianist? Hast du das gemacht an der Geige?
Ich musste es dann doch machen. Also das ist klar. Ich meine, Martin hat sich auch sehr eingebracht, aber letztendlich, was dann Einsätze anging und auch teilweise Proben im Orchester, habe ich schon meistens gemacht. Aber wir haben uns total zu dritt abgesprochen. Also wir haben ein Vorkonzert davor gemacht. Durch Corona, nee, das war noch nicht Corona. Wieso ist das eigentlich damals abgesagt worden? Das weiß ich gar nicht mehr. Wir wollten ein Vorkonzert machen in dem Ort, in dem Marie und Martin wohnen. Und dann ist uns irgendwie das Orchester abgesprungen. Und dann haben wir die Trio-Fassung gemacht. Das ist total witzig. Also natürlich ist mit Orchester viel besser. Aber für den Anlass war das eigentlich super. Also wir haben dieses Trio gespielt. Und bei der Probenarbeit haben wir uns ganz genau überlegt, was machen wir, was wollen wir wo in den Tutti, was wollen wir wo im Orchester. Und insofern war das alles komplett abgesprochen und einer musste es dann halt irgendwie dem Orchester mitteilen. Und das war vorwiegend ich. Hm.
Dieses Triple-Konzert wird ja sehr selten eigentlich gespielt. Ne? Ist das auch irgendwie undankbar? Ich meine, wenn man schon vom Orchester spielt als Solistin, dann will man doch da brillieren und nicht mit zwei Kollegen sich irgendwie die Aufmerksamkeit teilen, oder?
Ja, das Cello darf ja brillieren. Das Cello darf brillieren und die anderen beiden, also es heißt ja immer, das ist nicht so schwer, weder fürs Klavier noch für die Geige. Ja, für Cello, Wahnsinn. Aber und ich, weder Martin noch ich sind der Meinung, dass das stimmt. Was die Problematik ist, dass man hat unendlich viel Zeit zum Nachdenken und dann kommt ein Lauf oder eine Phrase, die wahnsinnig schwer ist und sehr offen. Also letztendlich ist es psychologisch ein bisschen das, was die Solobläser in den Orchestern haben. Und das haben wir nie gelernt. Also weder Pianisten noch Geiger haben sowas gelernt, weil sie eigentlich immer spielen. Mhm. Wir haben und das ist eine psychologische Schwierigkeit. Aber ansonsten ist es vor allem Kammermusik und muss wahnsinnig lebendig sein. Das ist das Problematische, weil das Stück wird sehr häufig einfach nur so abgemuckt. Und dann verliert es an Charme. Und das war einfach herrlich mit den beiden und auch eben mit dem DSO, dass wir richtig reingehen konnten und über viel Freiheit und was wollen wir eigentlich mit der Stelle und so weiter. Also es war eine extrem inspirierende Arbeit.
Du machst das ja mittlerweile häufiger und anscheinend auch gerne, dass du vom ersten Pult aus oder auch als Solistin ein Orchester leitest. Hast ja auch ein eigenes Orchester, Kammerorchester klingt jetzt zu Fall, aber jedenfalls bist du künstlerische Leiterin der Kamerate.
Nicht mehr. Nein. Ich war das 9 Jahre lang, das ist ja eine lange Zeit,
ja.
Und jetzt gehe ich jedes Jahr für ein Projekt zurück. Und, sie freuen sich immer noch, dass ich komme und das ist doch gut. Es ist besser so rum, als wenn die sagen, oh Gott, war jetzt die schon wieder. Also insofern, ich war 9 Jahre dort und man kann sagen, es gibt immer noch eine sehr persönliche Beziehung.
Mhm. Magst du Dirigenten nicht oder warum machst du die überflüssig?
Das ist immer die erste Frage und es stimmt überhaupt nicht. Ich mag gute Dirigenten sogar sehr und man soll das überhaupt nicht gegeneinander aufwiegen. Es ist eine andere Art des Musikmachens ohne Dirigenten, weil letztendlich, ich versuche das immer so zu erklären, wenn wir da so stehen, gibt es ja einen großen Kreis. Und jeder Stimmführer oder jeder, der dort sitzt, hat einen unglaublichen Anteil an dem, was da gerade passiert. Es ist eine viel direktere Kommunikation. Manchmal finde ich es auch total lustig, wie Zusammenspiel auf einmal funktioniert. Manchmal auch gar nicht, es kommt ein bisschen drauf an. Aber eigentlich, gerade auch bei Solokonzerten, denke ich manchmal, wieso ist denn das jetzt zusammen? Wieso muss ich jetzt nicht warten? Das hat aber, manchmal ist es ja so, Beethoven-Konzert habe ich so oft gespielt zum Beispiel, da weiß man, an welchen Stellen das Orchester immer zu spät ist. Und es ist völlig egal, welcher Dirigent da steht. Und das passiert komischerweise in dieser direkten Kommunikation weniger. Es ist einfach ein Umweg weniger, logisch. Es geht direkt über die Ohren. Und wenn Dirigenten das schaffen, Energie zu geben und gleichzeitig die Ohren der Musiker im Orchester so aufzubekommen, dass es eine direkte Kommunikation gibt, dann ist es natürlich überhaupt die totale Wunschvorstellung. Und das habe ich auch schon oft erlebt und deswegen würde ich nicht sagen, Beethoven-Konzert ohne Dirigenten ist schöner als mit. Überhaupt nicht. Also zum Beispiel. Es gibt viele, viele andere Beispiele auch. Und was für mich toll war, dass ich mir ein ganz anderes Repertoire erarbeitet habe damit. Ich habe jetzt 8 Beethoven-Symphonien gemacht, ohne Dirigenten. Meine, ich habe in meinem Leben nie im Orchester gespielt. Das ist immer so lustig, wenn man dann irgendwo hinkommt. Macht das. Und alle, die dort sitzen, haben es 30 Mal gespielt. Und ich sage, das ist mein erstes Mal. Also ich habe jetzt hier so eine Vorstellung. Sagt mir ruhig, wenn das kompletter Blödsinn ist. Aber es ist so eine, das ist so ein grandioses Erlebnis, diese Musik dann zum ersten Mal zu machen. In so einer Konstellation, wo jeder will und wo eine Energie aus der Gruppe herauskommt. Das ist schon sensationell.
Den Thomas Zehetmeyer hat ja dieses Orchesterleiten anscheinend so fasziniert, dass er wirklich auch Dirigent geworden ist und dass er auch sehr erfolgreich und auch sehr gut, wie ich finde, macht. Wäre das eine Verlockung für dich?
Nee. Ich glaube, als Dirigent braucht man eine bestimmte Art von psychologischer Einstellung. Und ich habe das Gefühl, dass das nicht gut ist für mich. Ich kann das nicht, weil wenn ich merke, es kommt Widerstand aus einem Orchester und das kommt, und irgendwo kommt er immer, dann werde ich immer kleiner und habe nicht das Gefühl, dass ich das bringen kann, was ich eigentlich bringen möchte. Also solange ich irgendwie Geige spielen kann und das noch, dass die Leute es auch noch hören wollen und ich es auch noch hören will, was ich da tue, solange werde ich die Geige in die Hand nehmen.
Ja, als Geigerin hat man ja einen großen Vorteil gegenüber vielen anderen Instrumenten, dass es doch auch einige interessante Literatur für das Instrument Solo gibt. Wobei die allermeisten Menschen ja denken, es gibt irgendwie 6 Partiten und Sonaten und viel mehr gibt es nicht. Aber es gibt doch eine ganze Menge mehr, ne?
Eine ganze Menge. Gerade in der Barockmusik gibt es wahnsinnig viel. Da kenne ich lange auch nicht alles. Dann gibt es natürlich die berühmte Bartok-Solosonate. Es gibt Prokofjew-Solosonate. Es gibt Rega. Und es gibt Isai. Also, ich meine, wir können uns nicht beklagen. Die Pianisten haben es ein bisschen leichter. Die können alles irgendwie alleine spielen. Also, wir sind natürlich ein bisschen begrenzter. Aber es gibt viel mehr, als viele denken.
Du hast ja 3 CDs, Solo-CDs aufgenommen beim Label AVI. Sind das die beiden die wichtigsten Zyklen oder ist das, hat sich das irgendwie so ergeben? Warum hast du Bach und Isai kombiniert?
Also ich fand das total witzig, dass das noch nie jemand vorher gemacht hat, als Zyklus miteinander verbunden. Also es gibt Aufnahmen, wo mal eine Isai-Sonate auf so einer Solo-CD mit drauf ist, aber es wirklich genau diese 2 Zyklen gegenüberzustellen, das war zum ersten Mal und ich habe das fast nicht glauben können, dass das noch nie veröffentlicht worden ist. Für mich ist das ganz, ganz logisch, weil Isai hat ja diese 6 Solosonaten am Ende seines Lebens geschrieben. Er hat sie ja gar nicht mehr gespielt. Er hatte einen schlimmen Unfall und es ging leider nicht mehr mit dem Geigespielen und das ist wie sein Vermächtnis.
Er war ja ein berühmter Virtuose, nicht? Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts.
Genau, aber eben auch ein sehr guter Komponist und das wissen die allerwenigsten Leute und nicht nur für die Geige. Und er ist aber natürlich inspiriert worden von den Bach-Sonaten und Partiten. Merkt man auch an ein paar der Sonaten ganz eindeutig, was die Struktur, sogar die Satzfolge, teilweise sogar die Tonartwahl. Da gibt es eine große Verbindung. Und ich finde es so wahnsinnig interessant, weil er natürlich aus seiner ästhetischen Perspektive des Anfang des 20. Jahrhunderts kommt. Und so hat er auch die Bach das, was an Bach erinnert, hat er auch in dieser Art und Weise geschrieben. Und es ist total spannend, das gegeneinander zu setzen. Und ich kriege auch immer vom Publikum, wenn ich, mit Isai kann ja nie jemand was anfangen, ne? Da versagen dann immer die Veranstalter, oh nee, Isai, muss das wirklich sein, da kommen die Leute nicht. Und manchmal haben sie dann so viel Mut und machen es trotzdem und die Leute kommen auch trotzdem. Vielleicht kommen sie wegen Bach, weiß ich nicht, aber sie kommen. Und in Gesprächen danach war ganz häufig die Reaktion, mein Gott, was ist das für tolle Musik, diese Eugène Isai. Und darum geht es mir letztendlich. Also es geht nicht darum, Bach zu vergleichen mit Isai, um Gottes Willen. Bach ist unvergleichlich, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber zu zeigen, dass Isai da doch bestehen kann, finde ich schon ganz spannend.
Ja, wollen wir uns mal was anhören?
Na, ich kann ja mal gucken, hier mit kalten Händen und ungeübt zu spät. So, da brauche ich noch ein bisschen Licht hier. Kannst du mal kurz ausstellen? So, warte mal, da muss ich mal gucken. Also ich würde dann einfach jetzt mal aus der Ballade so 2 Seiten spielen oder sowas, oder?
Gerne.
Du nimmst das auch mal auf. So, dann probieren wir das doch mal hier.
Thank you.
Das ist aber echt brutal. Und mit kalten Händen.
Aber sensationell, würde jetzt mein Schwager sagen. Okay. Wie lange hast du das nicht mehr gespielt?
Das ist jetzt schon eine Weile her. Lass mich überlegen.
Und das kannst du einfach so aus dem Stand heraus, ohne das irgendwie die Finger zu kriegen?
Ein paar Stellen gehen ja nicht. wann habe ich das letzte Mal gespielt? Das ist wirklich, naja, Corona? In der Zeit nicht, nee.
Wow.
Also dann ist es jetzt fast ein Jahr her, würde ich sagen.
Aber das heißt, du hast diese
ja
Sachen...
Hat mich ja jetzt auch so richtig auf den kalten Fuß erwischt. Ne?
Das heißt aber, so Sachen, die du einmal erarbeitet hast und die du einmal drin hast, die kannst du dann einfach so abrufen.
Naja, ich hätte jetzt ganz gern schon noch mal so 10 Minuten oder eine halbe Stunde mir noch mal so ein paar Stellen angeguckt. Aber das ist im Prinzip ist das natürlich im Kopf und in den Fingern.
Ja. Klar. Und wenn so einen normalen Tag jetzt ohne Corona und mit einem Anruf kommt, ob du heute Abend einspringen kannst mit einem Beethoven-Violinkonzert oder so, sagst du, mache ich, das Stück kenne ich ja.
Also bei Beethoven, es gibt so ein paar Stücke, wo das gehen würde. Beethoven gehört dazu. Also so diese Haupt, also Tschaikowski gehört dazu, Brahms, Beethoven, die man einfach oft gespielt hat. Braucht man eine Stunde ungefähr, um sich nochmal so ein bisschen, aber das sollte eigentlich reichen. Mhm.
Was machst du denn eigentlich jetzt? Du hast ja eine Professur an der Hochschule Hans Eisler hier in Berlin. Ja. Hat sich dein Tagesablauf eigentlich jetzt durch Corona stark verändert oder bist du regelmäßig da in der Stadt und unterrichtest?
Ja, ich muss mich ja um meine Studenten kümmern. Ich meine, denen geht es ja auch nicht besser als uns, nur mit dem Unterschied, wir wissen, nach einer Krise geht es immer noch weiter. Und für die armen Jungen im Moment ist es echt schwierig. Also man ist mehr Psychologe als Lehrer manchmal. Und deswegen bin ich relativ regelmäßig in der Hochschule jetzt. Ja. Das ist ganz komisch.
Das darf man auch.
So eine regelmäßige. Ich war ja nie regelmäßig da. Ich glaube, für meine Studenten ist es auch ganz komisch, dass ich fast jede Woche jetzt da bin.
Ansonsten hast du denn trotzdem mehr Zeit oder nutzt du die irgendwie, um jetzt neues Repertoire anzugucken, Repertoire-Lücken zu füllen oder neue Werke zu lernen? Oder ganz im Gegenteil, ist das im Moment nicht die...
Das nimmt man sich vor, ne? Das nehmen sich alle vor. Und es gibt sicherlich auch ein paar ganz Disziplinierte, die schaffen das. Also im ersten Lockdown, so nach dem ersten Schock, habe ich dann schon angefangen, mal auch so ein bisschen Basis wieder zu machen, was ich seit Jahren nicht mehr geschafft habe, mal ein paar Etüden zu spielen, Paganini-Caprice mal wieder vorzunehmen. Und habe auch ein paar Stücke, die ich ewig nicht gespielt habe, mal durch die Finger laufen lassen. Aber so richtig geübt, dass man es spielen kann, das geht nur unter Druck. Also bei mir jedenfalls. Mhm.
Gibt es dann eigentlich wirklich noch große Repertoirelücken, die du hast, wo du sagst, also da möchtest du nochmal ran oder da kennst du dich irgendwie nicht aus oder das ist ein Komponist oder an den Werk? Oder hast du alles mal schon angespielt und hast einen Überblick?
Nee, alles bestimmt nicht, um Gottes Willen.
Es gibt alles ja Interessante so vielleicht.
Ah, das kann man ja wissen. Kennen wir alles Interessante? Ich bin hier noch nicht mal so ganz sicher. Na, es gibt schon so ein paar Stücke, die ich gerne noch machen würde. Dazu gehört Walton zum Beispiel. Was mir auch noch fehlt, ist Bartok Solosonate. Das habe ich zwar immer mal wieder geübt, auch im ersten Lockdown, aber nie gespielt. Was fehlt mir noch so? Also zeitgenössische Stücke fehlen mir natürlich ganz viele, ist logisch. Bartok-Sonaten mit Klavier zum Beispiel, habe ich mal die erste gespielt, aber auch ewig her. Also Bartok ist so ein Komponist, der bei mir immer ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und ansonsten, ja, mein Gott, gibt tausende Sachen. Mhm. Fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Du hast ja für viele Hörer, glaube ich, eine Repertoirelücke gefüllt mit diesen 3 CDs, die bei CPO erschienen sind, mit Max Bruch. Also Werke für, ich glaube, es ist das Gesamtwerk für Violine und Orchester von Max Bruch. Das ist ja auch so ein Phänomen. Dieses erste Violinkonzert gilt ja so als der Klassiker oder als Standard neben einigen großen. Aber wenn man wirklich mal in die Konzertprogramme guckt, zumindest in Deutschland, wird das kaum noch gespielt. Das wird, glaube ich, sehr oft in England gespielt, in Amerika gespielt, aber in den letzten Jahren erklingt das in Deutschland noch sehr selten.
Ja, vielleicht haben inzwischen alle Veranstalter das Gefühl, es ist ein alter Hut. Aber es gab eine Zeit, da wurde das rauf und runter gespielt, auch in Deutschland. Mhm. Und was ich schade finde, ist, die anderen Stücke sind echt mindestens genauso schön. Sind nur ein bisschen länger. Vielleicht passen sie dann manchmal nicht so ganz ins Programm. Aber zum Beispiel die Schottische Fantasie ist ein fantastisches Stück. Oder auch das 2. Violinkonzert. Also ich verstehe es nicht ganz, warum die Veranstalter immer nur Bruch Nummer 1. Gut, kann man mitsingen und ist sehr effektvoll. Vielleicht sind das zwei Gründe, warum es so gerne programmiert wird.
Du machst ja überhaupt eine ganze Menge CDs. Sind das alles Wunschprojekte von dir?
Ich habe ja lange gar keine gemacht. Insofern, ich habe relativ spät angefangen. Insofern muss ich noch was nachholen. In den letzten 2 Jahren habe ich nicht so viel gemacht. Also das letzte große Projekt war wirklich Bach und Isaeh. Dann kam noch Tschaikowski mit Kamerata Bern ohne Dirigenten, wo ich sogar ein bisschen Bammel hatte davor. Aber das ging dann auch viel besser, als ich dachte. Und gut, Trippelkonzert war jetzt... Und das nächste sind dann Beethoven-Sonaten. Das fängt aber erst antizyklisch, also nicht etwa zum Beethoven-Jahr, weil da machen sie alle. Nein, wir fangen auch an aufzunehmen im Herbst nächsten Jahres. Und da gibt es sozusagen die erste Session und dann wird sich das über ein paar Jahre hinziehen. Und das wird mit Dennis Varjon sein, darauf freue ich mich riesig. Oh ja. Das ist das nächste größere Projekt. Aha. Ja. Und außerdem CD-Produktion, man lernt wahnsinnig viel dran und irgendwie ist es auch schön, etwas zu haben, was in dem Moment dann auch irgendwie richtig so war. Das ist ja 3 Monate später, ist das ja alles schon wieder anders. Wenn ich mir heute alte CDs anhöre, würde ich ja alles nochmal neu aufnehmen. Aber irgendwie ist es schön, dann auch mal so eine Hardware in der Hand zu haben.
Aber redet man jetzt nicht unter Musikern, auch zwischen Plattenfirmen und Musikern, jetzt gerade die Corona-Zeit zu nutzen, indem man eben ins Studio geht? Ich höre so von einigen Leuten, dass im Moment so viel aufgenommen wird.
Das haben ganz viele gemacht. Ich hatte dazu irgendwie nicht die Energie. Und ich möchte auch gern die Beethoven-Sonaten erst noch mal ein paar Mal gespielt haben mit Dennis, um dann ins Studio zu gehen. Und jetzt nicht aufgrund der Tatsache, dass wir auf einmal Zeit haben, dann muss man jetzt halt irgendwas aufnehmen. Es ist nicht so, also für mich hat sich das nicht ergeben. Und ich wollte es auch nicht, ich wollte das auf keinen Fall in irgendeiner Weise forcieren. Und schauen wir mal, jetzt kommen ja so viele raus, mein Gott, da hat ja keiner mehr einen Überblick. Werden auch viele wahrscheinlich unter den Teppich fallen, weil sie gar nicht wahrgenommen werden können in der Menge jetzt.
Mhm. Hast du vielleicht zum Abschluss noch einen Ohrwurm für den Tag? Irgendwas, was wir den Hörern mitgeben können?
Ein Ohrwurm? Na, es gibt immer so, also es gibt Stücke, wenn ich die einmal höre, dann kriege ich sie nicht mehr los. Dazu gehört zum Beispiel Schubert Oktett. Das ist dann so drin, dass das verfolgt mich dann auch nachts. Oder Mendelssohn. Bei Mendelssohn ist es auch ganz stark.
Das Violinkonzert oder was?
Nö, also kann auch die Kammermusik sein, völlig egal. Also Mendelssohn hat auch diesen Ohrwurm, diesen Charakter, dass man es das sofort, dass ich es nicht mehr loswerde. Also Schubert und Mendelssohn sind so die. Mhm. Die mich dann verfolgen. Aber es ist schön, verfolgt zu werden von den beiden.
Oder gibt es noch ein Solostück, das du uns vielleicht noch kurz spielen könntest? Boah. Als Rausschmeißer?
Als Rausschmeißer? Na, da gibt es natürlich, da gibt es jetzt nur Bach, oder? Oh. Das sind jetzt nicht so die Ohrwürmer, weil das ist, oder? Mal gucken. Das soll ja nicht so lang sein, ne?
Nee, also jetzt nicht die Chaconne, die ist vielleicht noch ein bisschen...
Nee, das würde ich dir jetzt nicht an. Aber ich könnte ja auch die Courante aus der Demo spielen. Wie wäre das?
Ja, prima.
Wie klingt das eigentlich? Sehr direkt wahrscheinlich,
oder? Es klingt hier gut. Also auf den Kopfhörern klingt es sehr gut. Ich hoffe, okay. Das klingt dann hinterher auch gut.
Wenn nicht, musst du noch ein bisschen Hall drauf machen. Ja,
das kriegen wir schon hin.
Das kriegst du schon hin. Meine ganzen falschen Töne rausfiltern. Soll ich es mit Wiederholung machen oder ohne? Was ist besser für die Leute?
Vielleicht.
Ohne, ne?
Ja.
Thank you.
Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Gespräch, Antje Walters. Und vielen Dank Ihnen, Zuhörerinnen und Zuhörern, fürs Zuhören. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.